Hallo und herzlich willkommen hier im Reformhaus-Podcast, dem Podcast zum Wohlfühlen. Sind Frauen anders krank als Männer? Ja, denn viele Krankheiten verursachen bei Frauen andere Symptome als bei Männern. Und bestimmte Krankheiten betreffen Frauen häufiger als Männer, manchmal auch in anderen Lebensphasen. Ganz grundsätzlich können Beschwerden, Symptome oder auch Krankheitsverläufe bei Frauen anders sein als bei Männern, weshalb sie eigentlich auch andere Medikamente bzw. andere Dosierungen und etwas andere Therapien brauchen, um gesund zu werden. Der sogenannte kleine Unterschied ist eben doch viel größer als gedacht. Eine Tatsache, die in der heutigen medizinischen Praxis immer noch viel zu wenig Beachtung findet. Wir finden es daher wichtig, hier im Reformhaus-Podcast speziell über Frauengesundheit zu sprechen. Das tun wir auch in dieser zweiten Folge unserer kleinen Reihe gemeinsam mit unserer langjährigen Reformhaus-Expertin Dr. Franziska Rubin. Sie ist promovierte Ärztin, nebenbei auch noch Bestseller-Autorin, TV-Expertin und Coach und sie setzt sich leidenschaftlich für eine bessere, individualisierte Medizin, nicht nur für Frauen ein und verfolgt dabei einen naturheilkundlichen, ganzheitlichen Ansatz. In der ersten Folge haben wir uns mal genauer das Thema Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei Frauen angeschaut. In dieser Folge behandeln wir das Thema Blase und Nieren und welche Besonderheiten da die Frauen betreffen. Dabei interessiert uns wieder vor allem die Frage, welche natürlichen Mittel und Verfahren es gibt, die Wege zur Heilung, aber auch zur Vorbeugung bieten. Ja, dann nochmal ganz offiziell, hallo, herzlich willkommen bei der zweiten Folge Frauengesundheit hier bei uns im Reformhaus-Podcast. Hallo, Frau Dr. Rubin.
Schön, dass wir wieder weitermachen.
Ja, absolut. Die erste Folge haben wir über Herz-Kreislauf-Erkrankungen gesprochen und sind erstmal ganz grundsätzlich geworden, weil das muss man, nämlich zu erklären, warum wir das hier überhaupt machen. Aber das können Sie, glaube ich, besser als ich.
Also ich würde mal sagen, wir wissen das ja alle, dass die Frauen in der ganzen Forschung und in der Therapie nicht so stark beachtet werden wie Männer. Und da gibt es dann eben ganz viele Fakten, die ich immer sehr erwähnenswert finde, weil jeder, der eine Medikamente nimmt oder Erkrankungen hat oder so, oder jede, der nützt es vielleicht, wenn sie weiß, was bei ihr anders ist als bei Männern und auch, wie sie es gut behandeln kann und wo die bösesten Fallen sind quasi.
Ja, ich muss gestehen, mir hat das wirklich die Augen geöffnet, was wir da in der ersten Folge besprochen haben, inwieweit Frauen da tatsächlich benachteiligt sind, ja, weil die Forschung sich doch immer als Forschungsobjekt mehr oder weniger auf den jungen Mann stürzt.
Ja, womit die alten Männer ja auch benachteiligt sind, muss man sagen, ne? Weil wer ist schon 70 Kilo schwer und durchtrainiert und 26 Jahre alt? Ne? Und es ändert sich so ein bisschen was in der Forschung, aber man muss sagen, wir haben immer noch keine Gender-Medizin, das heißt, wir haben immer noch keine Medizin, die sich anschaut, was brauchen eigentlich die Frauen, was brauchen eigentlich die Männer. Wir werden irgendwie alle so ein bisschen gleich behandelt und jeder Arzt muss sich das dann ein Stück weit selber rausarbeiten, was verheerende Folgen haben kann. Ja? Also weil viele Medikamente werden von Frauen nicht so vertragen wie von Männern. Die brauchen oft eine andere Diagnose, die brauchen eine andere Behandlung und auch unser Verhalten, unser Sozialverhalten führt dann dazu zum Beispiel, dass Frauen viel seltener eine Anschlussheilbehandlung antreten. Die gehen dann eher nach Hause, um die anderen zu pflegen. Das Thema, dass Frauen sich ganz anders verhalten, führt oft zu Nachteilen in der Behandlung. Manchmal auch zu Vorteilen, aber es ist eben wichtig, dass man das weiß.
Ja, also da kann ich wirklich nochmal empfehlen, in die erste Folge reinzuklicken. Da haben wir da auch sehr lange drüber gesprochen, was das für Auswirkungen hat. Wir befassen uns in dieser Folge explizit mit dem Komplex Blase und Nieren. Ja, das weiß, glaube ich, jeder, dass die Nieren ganz zentrale Organe sind, sozusagen unsere Klärwerke im Körper und dass das Ganze über die Blase ausgeschieden wird. So, und ganz gefühlt würde ich nur sagen, Blasenerkrankungen, ouch, kennt, glaube ich, jede Frau, ist tatsächlich vielleicht auch eine frauentypische Krankheit.
Ja, also jede zweite, ne, hat immer mal wieder damit zu tun und vielleicht kennt es auch jede, ich weiß nicht genau, aber ich auf alle Fälle. Und grundsätzlich sind Frauen viermal häufiger betroffen als Männer.
Ja, das ist schon mal eine Zahl. Warum ist das so? Da müssen wir uns erstmal die Anatomie anschauen, ne?
Ja, unsere Blase ist zwar genauso wie die der Männer, also ungefähr einen halben Liter fast die, aber unsere Harnröhre ist viel kürzer. Das heißt, der Weg für Bakterien in die Blase ist deutlich kürzer. Und außerdem liegt unsere Harnröhre näher an unserem Darmausgang. Und wir wissen ja, dass oft Bakterien sind, die verschleppt werden. Und ja, das führt vor allen Dingen dazu, dass eben Bakterien schneller den Weg in die Blase finden.
Das ist tatsächlich der Hauptgrund, ja, dass Frauen häufiger von Blasenentzündungen betroffen sind.
Genau, okay. Das ist der Hauptgrund.
Mhm. Und in dem Zusammenhang, auch das hat vielleicht jede Frau schon mal gehört, das schöne Wort Honeymoon-Zystitis. Honeymoon löst ja erstmal was Positives aus, Zystitis eher nicht, klingt nach einer bösen Entzündung. Und ich glaube, ich überlasse Ihnen das mal zu erklären, wie das da zustande kommt.
Ja, also ich sag immer, das ist der beste Grund für eine Blasenentzündung, ist der Honeymoon, weil man da viel Sex hat und das halt eigentlich super ist. Aber das Problem ist, dass da natürlich die Schleimhäute gereizt werden und dann die Bakterien auch reingetragen werden können in die Harnröhre. Ja, und das ist dann wie so eine physische Überbelastung an der Stelle, aber es öffnet eben auch den Weg für Bakterien. Und das kennen dann viele, dass man dann irgendwie nach einem tollen Wochenende wirklich denkt, oh, mir zieht die Blase die ganze Zeit. Und das ist dann quasi eine Honeymoon-Zystitis.
Hm. Das ist voll ungerecht eigentlich, oder?
Ja, so vieles, würde ich mal sagen.
Wirklich ungerecht. Also, genau. Und das zieht, die Symptome sind, glaube ich, auch vielen bekannt. Also es zieht, es brennt beim Wasserlassen. Man hat das Gefühl, man muss ständig rennen, obwohl eigentlich, ja, man doch nicht auf Toilette muss. Was würden Sie denn jetzt empfehlen? Wir suchen ja immer erstmal nach naturheilkundlichen Antworten.
Also ich würde erstmal noch sagen wollen, dass so eine richtige Blasenentzündung ist ja was richtig Fieses, ne? Also das, ja. Da dieses Brennen beim Wasserlassen und dieses Gefühl, ständig auf Toilette zu müssen, ich finde, das ist richtig wie so ein Stechen im Unterleib. Mhm. Also ich finde, das kann schon richtig, richtig fies werden. Und dann sieht man ja auch oft, dass der Urin trüb wird oder so streng riecht oder sowas. Also das kann eine richtig unangenehme Erkrankung werden, die ja eben auch aufsteigen kann. Und das Tolle ist eigentlich bei der Behandlung dieser Erkrankung, dass es da einen ganz klaren Paradigmenwechsel in der Medizin gibt. Also man hat früher viel Antibiotika gegeben und hat dann verschiedene Erkenntnisse bekommen, nämlich dass eigentlich die meisten Harnblasenentzündungen von alleine ausheilen. Ja, also man braucht das oft gar nicht. Und Antibiotika die Rückfallquote erhöhen, ja, weil das Immunsystem nicht gefordert wird. Außerdem haben wir das Resistenzproblem, also viele Bakterienstämme sprechen gar nicht mehr drauf an. Und es ist viel klüger, schnell zu sein und sozusagen es zu schaffen, diese ganzen Bakterien wieder rauszuspülen aus der Blase, als jetzt nun Antibiotika da drauf zu knallen, sondern das sollte wirklich nur in schwerwiegenden Fällen so genutzt werden, ja. Und das sehen alle gleich. Das finde ich immer toll, wenn sozusagen die Naturheilkunde da auch ganz klaren Einzug in die Schulmedizin hat. Mir geht's ja auch immer darum, beides anzuwenden und Frage ist, wann was. Also Blasenentzündung ist ein ganz klarer Fall für naturheilkundliche Behandlung. Und das hat vor allen Dingen damit zu tun, die Blase ist ja ein Riesenhohlraum, ja, und da laufen ja nur außen die Gefäße. Das heißt, wenn ich jetzt ein Antibiotikum gebe, dann kommt das nur an diese Ränder sozusagen von der Blase überhaupt dran, nachdem es durch den ganzen Körper gewandert ist. Wenn ich aber was trinke, dann wird das ja alles direkt in die Blase reingespült, ja, sammelt sich dort und wird dann durch die Harnröhre wieder ausgeschieden. Das heißt, Spülungstherapie ist das A und O. Und dafür gibt es ja ganz viele tolle Kräuter. Insbesondere das heißt, Tees.
Genau, ich wollte gerade sagen, erstmal abwarten und Tee trinken.
Ich meine, man kann auch ganz viele andere Sachen trinken. Wichtig ist, dass man schnell viel trinkt. Ja, also da spreche ich wirklich von 2-3 Litern. Und ganz toll ist natürlich die Beerentraube. Die kennt man ja volkstümlich auch als Harnkraut, ja, wird es bezeichnet. Aber die Beerentraube ist ziemlich giftig, das muss man wissen. Also das heißt, nicht länger als eine Woche, nicht mehr als 5-mal im Jahr, nicht während Schwangerschaft, Stillzeit oder bei Kindern, ne, unter 12 sogar. Sicherer sind Birkenblätter, Brennnessel, Goldrute, Wacholder, Katzenbart oder Schachtelhalm. Das sind alles Tees, die harntreibend sind, krampflösend oder entzündungshemmend. Und ganz ehrlich, jeder sollte so eine gute Mischung zu Hause haben, ja, wenn man davon häufiger betroffen ist. Und dann kann man natürlich zusätzlich noch Tabletten nehmen, also pflanzliche Medikamente zum Beispiel, die Kapuzinerkresse oder Meerrettich enthalten oder eben auch andere Stoffe. Damit kann man dann nochmal unterstützen. Was viele auch kennen, ist die Demanose, das ist dieser pinke Drink. Und wichtig ist, ganz viel trinken, in kurzer Zeit.
Ja, klingt logisch. Ich bin ganz beeindruckt von den ganzen Dingen, die Sie gerade genannt haben. Von Schachtelhalm bis Demanose. Demanose ist aber auch was Natürliches, oder?
Demanose ist ein Zuckeraustauschstoff, ja. Ah, und der hat diese wunderbare Eigenschaft, dass wir den gar nicht aufnehmen können, aber dass er sozusagen alles glitschig macht. Das heißt, die Bakterien, die sind sozusagen völlig überfordert, sich da anzuheften und werden dann eben ausgespült.
Ja, also trinken, 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 liebe Frauen, aber auch liebe Männer übrigens, ne? Ist ja nicht so, dass die nicht von Blasenentzündungen betroffen sind. Sie haben gerade gesagt, wenn Frau es häufiger trifft, woran könnte das liegen? Was macht sie falsch? Worauf sollte sie achten?
Naja, wir haben ja gesagt, das sind auch anatomische Probleme. Dann nehmen die ganz stark zu, dann auch mit Abfall der Östrogene. Da haben wir sowieso ein Thema, was mich jetzt viel beschäftigt hat mit meinen ganzen Tipps zu Wechseljahrsbeschwerden oder eben auch in Magic Midlife, meinem neuen Buch, dass Frauen viel trockenere Schleimhäute bekommen, eben auch untenrum, ab den Wechseljahren. Und das macht auch wieder vielen Erregern den Weg auf. Außerdem kommt die Reizblase viel häufiger vor, ab der Lebensmitte. Und das heißt, das wird plötzlich ein Thema, auch bei den Frauen, wo es vorher kein Thema war. Und da gibt's dann schon viele Sachen, die man so machen kann. Aber es ist schon ein Hormonproblem und es ist auch ein anatomisches Problem. Also wir können da gar nichts für, sozusagen, ja.
Reizblase können wir gleich auch nochmal besprechen, aber nochmal kurz zur Blasenentzündung. Wenn ich jetzt alles brav mache und sofort trinke und so weiter, aber die Sache sich dann doch irgendwie auswächst und es kann ja auch mit Fieber einhergehen, ne?
Genau. Man kann dann Blut im Urin sehen, dass der Urin braunlich wird. Ja. Das wäre ein Alarmzeichen oder Fieber. Außerdem Vorsicht für Kinder, Schwangere und eben auch bei Männern, die das erste Mal haben. Da wäre wahrscheinlich der Gang zum Urologen dann doch eine gute Idee. Der Arzt wird dann gucken, okay, ist das jetzt noch ein Zustand und wird das auch dem Patienten vielleicht überlassen? Wollen Sie jetzt eine aktivierte Durchspülungstherapie machen? Sind Sie bereit, ganz viel zu trinken und das und Wärmeauflagen, sich mal in die Badewanne setzen? Zum Beispiel hilft ja sofort so eine Sitzbadewanne. Vielleicht auch mit Salz, wenn man nichts anderes zu Hause hat, weil das desinfizierend wirkt. Also versuchen, da Ruhe reinzubringen, weil die Antibiotika, die greifen ja auch erst nach 1-2 Tagen. Also man muss sich eigentlich naturheilkundlich immer behelfen am Anfang. Und ich würde sagen, wenn die Richtung nicht stimmt, also wenn es nicht besser wird, wenn es immer schlechter wird mit 2-3 Tage, dann brauche ich vielleicht doch ein Antibiotikum.
Ja, okay. Aber das ist dann wirklich das letzte Mittel. Und ich glaube, wir alle haben jetzt verstanden, warum das so ist. Reizblase. Hat nichts mit einer Entzündung zu tun? Oder was ist genau die Reizblase?
Oh, die Reizblase ist was total Nerviges. Da hat man ständig das Gefühl, ist wirklich ein ekeliger Reiz eigentlich. Also man muss ständig auf Toilette und kann dann aber eigentlich fast gar nicht pinkeln. Ja, da kommt irgendwie nichts, aber die Blase ist genervt. Und das ist oft leider nach häufigen Blasenentzündungen. Und deshalb ist das so wichtig, wenn man eine Blasenentzündung hat, die gut auszuheilen. Weil die Reizblase hat dann nichts mehr mit Bakterien zu tun, ne? Also die das verursachen, sondern die Nerven sind genervt und machen dann diese Symptome. Und deshalb immer gut Blasenentzündungen behandeln, damit man da gar nicht erst hinkommt.
Okay. Und kann man denn dann, um da so ein bisschen Ruhe reinzubringen, wie Sie sagen, die Nerven zu beruhigen, kann man da auch naturheilkundlich helfen? Oder sind das dann die ähnlichen Mittel, die ich eben einsetze bei der Blasenentzündung?
Sie können eigentlich nur naturheilkundlich helfen bei der Reizblase. Also bei der Reizblase geht es ganz viel um Ruhe, um Wärmeanwendungen, wieder Durchspülung, aber jetzt vielleicht auch pflanzliche Medikamente, ja, die auch den Blasenentzündungen vorbeugen. Also was ich genannt hatte, Kapuzinerkresse oder Meerrettich zum Beispiel. Man kann das alles selber machen oder auch fertig kaufen. Und dann gibt es noch ein Präparat, das ist eine Kombi aus Liebstöckel, Rosmarin und Tausendgültkraut. Das sind Sachen, die man nimmt, wenn man eine aktive Blasenentzündung hat. Die kann man aber auch vorbeugend nehmen. Und die helfen in der Regel auch gegen die Reizblase. Dann nimmt man die aber niedriger dosiert, ja? Also höchstens die Hälfte von dem, was man sonst nehmen würde. Und bei der Reizblase ist ganz wichtig, mal aufzuschreiben. Wie häufig habe ich das denn eigentlich? Wann gehe ich zur Toilette? Und das macht einen irre. Und da wieder Ruhe reinzubringen, ist schon echt eine Aufgabe. Aber es ist leider der einzige Weg.
Okay. Ja, kommen wir zu einem anderen Thema, Komplexblase Nieren, was, glaube ich, auch mit einem großen Tabu belegt ist. Das ist das Thema Inkontinenz. Ja, ich glaube, auch da sprechen wir von großen Unterschieden zwischen den Geschlechtern. Also sagen wir mal so zum Zeitpunkt und so den Auslösern von Inkontinenz.
Also Inkontinenz hat natürlich viel mit Schwangerschaften zu tun, ne? Aber nicht nur. Also 25% der Frauen zwischen 25 und 35 Jahren haben vorübergehend so eine Schwäche. Und da geht es natürlich um vor allen Dingen um Geburten. Das wird oft wieder, aber es ist vorübergehend dann eben ein Thema. Und diese Belastungsinkontinenz, also dass praktisch Urin abgeht, wenn man was hebt, wenn man was trägt, wenn man hustet, niest oder sowas, das kennen bis zu 40% der Frauen zwischen 15 und 64. Also das muss man überlegen, das ist fast jede zweite Frau. Man redet da ja eigentlich auch nicht so drüber, ne? Aber viele wissen das, wenn ich laufe und huste, ja, dann bleibe ich auch mal stehen beim Husten, weil ansonsten geht's nämlich in die Hose. Und das, ja, ist ja so. Und das betrifft so viele und ist super nervig. Man fühlt sich dann auch viel echt alt, ja. Und ich meine, wir sprechen hier von Frauen zwischen 15 und 64. Ich meine, dass die meisten sind überhaupt nicht alt. Und auch die Reizblase betrifft vor allen Dingen Frauen zwischen 30 und 50, wenn man da ständig auf Toilette rennen muss.
Das ist gut, dass Sie das sagen oder dass wir das hier so ansprechen, so deutlich. Ich glaube, das ist auch so ein falsches Bild, was man durch die Werbung bekommt. Ja, Sie kennen ja die berühmte Werbung. Ich nenne das Produkt jetzt nicht. Aber da sehen wir in der Regel eben ein bisschen ältere Damen, die dann das Problem haben und dann sich unwohl fühlen und dann gibt es diese Lösung und so weiter. Aber nein, es ist mitnichten ein Problem. Kann uns in allen Lebenslagen betreffen.
Ja, ist klar. Und es sind vor allen Dingen eben die Schwangerschaften, es sind die Geburten und dann ist es die Kombination von viel Kinder schleppen und keine Zeit für sich, um den Beckenboden zu trainieren oder sowas. Also das ist durchaus auch eine Erkrankung im jüngeren Alter. Das Glückliche ist halt, man kann es wieder wegbekommen, ja.
Und da ist Beckenbodentraining das Mittel der Wahl.
Beckenbodentraining ist sowas Furchtbares, finde ich. Ich glaube aber, das ist dann wichtig zu wissen, dass man da wirklich was rocken kann. Aber ich glaube, der Punkt ist, also vielen Frauen hilft das, wenn die wirklich diese Rückbildungsgymnastik machen nach der Schwangerschaft. Mhm. Also das ist einfach, klingt total unsexy, aber ist einfach wichtig, ja, weil sich dann die Muskulatur wieder kräftigt und stärkt und alles wieder an die richtige Stelle rutscht. Aber ich glaube, man muss auch irgendwie im Alltag immer ein bisschen Beckenbodentraining machen. Was ich ja ganz cool finde oder für mich praktizierbar ist, entweder, dass ich, wenn ich dann Krafttraining mache, auch bewusst daran denke, dass es dann zwei, drei Übungen gibt, wo der Beckenboden mit angespannt wird. Und ansonsten beim Zähneputzen, ne? Wirklich beim Zähneputzen so ein bisschen breitbeinig ans Waschbecken stellen und dann diese zwei Minuten versuchen, diesen bekloppten Beckenboden da reinzuziehen, weil es ist das Ständige, ja? Es ist das, irgendwie muss das hinkriegen, dass man ständig was macht. Und wenn man das schafft, zweimal am Tag zwei Minuten, dann ist der schon ganz anders als ohne.
Finde ich eine super Idee, weil ich mich immer frage, ja, man denkt halt irgendwie nie daran, ja? Aber klar, entweder kann man es machen, wenn man sowieso seine Übungen macht, oder wie Sie sagen, beim Zähneputzen, finde ich eine super Idee.
Man muss es halt koppeln mit irgendwas, weil sonst ist es einfach nur blöd.
Es bleibt blöd und man sieht blöd dabei aus, das ist Fakt. Aber das ist übrigens auch, was Männer tun sollten, ne? Also das hat ja in vielerlei Hinsicht gute Auswirkungen. Das ist ja auch, glaube ich, ein gutes Training, ja, um, ich sag's mal ganz deutlich, mehr Spaß beim Sex zu haben.
Ja, sagt man so, ne? Ja, ja, klar, der Beckenboden ist hilfreich. Bei vielen, also auch zum Beispiel gegen Darminkontinenz, ne? Der umschließt ja beide Schließmuskeln. Also das muss man einfach wissen, ja. Und das ist so, sind so unsere Öffnungen nach unten und da ist natürlich die Schwerkraft drauf. Das heißt, es ist wichtig, irgendwo zu sagen, okay, ich stärke dich jetzt, damit du das alles zusammenhältst, sozusagen.
Ja, gehen wir noch eine Ebene tiefer, nämlich zu den Nieren. Und ich glaube, die Nieren, das sind so ja fast übersehene Organe. Also man bemerkt sie erst, wenn sie nicht funktionieren und dann ist es oft schon sehr spät. Vielleicht sollten wir diese Organe noch mal so ein bisschen in den Fokus rücken, was sie nämlich täglich so weghauen, würde ich fast mal sagen, was sie leisten, wie wichtig sie sind. Und ja, dann reden wir darüber, woran ich dann merke, dass es nicht mehr so richtig gut funktioniert.
Naja, die Nieren, also das, wenn Sie jetzt Ihre beiden Hände nehmen und legen die sich hinten in den unteren Rücken, ja, und stellen sich vor, die sind unter der Haut, dann ist das ungefähr da, wo Ihre Nieren sind. Und früher hat man dem ja viel mehr Bedeutung zugemessen, ne? Ich meine, wir wissen das Katzenfell gegen erkältete Nieren und so, die Oma und tralala, heute redet ja überhaupt gar keiner mehr darüber. Und eigentlich ist es so, dass die Nieren wirklich... also es eine unterschätzte Erkrankung ist und nach aktueller Einschätzung haben 10 Millionen Menschen wirklich das Risiko, so eine Nierenschwäche zu entwickeln, allein hier in Deutschland. Und weltweit sind das fast 600.000 Frauen, die tatsächlich an der Nierenschwäche versterben. Und damit ist das die 8-häufigste Todesursache. Also die Nieren sind oft der Grund, warum wir dann gehen, weil die dann sozusagen die Arbeit aufgeben. Und das Problem bei den Nieren ist, die tun nicht weh. Wir merken das nicht. Ja? Das heißt, wir sehen nur an den Blutwerten, dass die Nieren leiden. Und deshalb ist es wichtig, auch immer mal zu gucken, ja. Genauso wie wir auf unsere Leberwerte gucken, sozusagen, mal alle paar Jahre beim Hausarzt mal ein paar Nierenwerte mitzubestimmen. Denn nur darüber merken wir, aha, die Niere fängt an zu schwächeln.
Ja, erst nochmal im Vergleich. Sind Frauen und Männer gleichermaßen von Nierenproblemen betroffen?
Also Nierenschwäche, das heißt, dass die Nieren wirklich anfangen zu schwächeln quasi, das ist bei Frauen etwas häufiger. Aber wenn die Männer das bekommen, dann schreitet es oft bei ihnen schneller voran und führt dann auch häufiger zum Tode.
Also Nierenschwäche, sagt der Mediziner, Niereninsuffizienz, ne?
Genau. Das heißt, die hören auf zu arbeiten. Und das ist natürlich für uns ein Problem, ne? Weil die ja unsere ganzen Toxine, die ganzen Giftstoffe rausholen, aber auch für den Wasserhaushalt zuständig sind. Ja, das heißt, die Nieren entscheiden ja, wie viel Wasser bleibt drin im Körper und wie viel geht raus.
Was schadet denn meine Nieren? Vor allem, ich würde sagen, wenn man zu wenig trinkt erstmal und das über einen längeren Zeitraum, das auf jeden Fall ist schon mal tödlich für Nieren, oder?
Genau. Und die Blasenentzündung, ne? Die Blasenentzündungen neigen ja auch dazu, wenn sie zu lange da in der Blase rumlungern und dann auch zu groß werden, aufzusteigen in die Nieren. Und davor hat man ja Angst. Deswegen, wenn eine Blasenentzündung mit Fieber dann auftritt oder gar der hintere, untere Rücken so klopfschmerzhaft wird, dann weiß man, aha, die Bakterien haben ihren Weg in die Nieren gefunden. Ja, außerdem sind Medikamente ein Problem für die Nieren oft, weil die ja über die Nieren sozusagen entgiftet werden. Und Rauchen. Rauchen ist auch echt ein Thema für Nieren. Man weiß auch, dass Rauchen Nierenkrebs begünstigt.
Und ja, beim Thema Ernährung, da gibt es sicherlich einiges, was man den Nieren lieber nicht zumuten sollte, oder?
Ganz wichtig. Und bei der Ernährung ist ganz klar, überwiegend vegetarisch wäre die beste Lösung. Und dann gibt es bestimmte Sachen, die sozusagen unsere Niere fördern, ja, auch mehr auszuscheiden oder besser zu arbeiten. Und dazu gehört zum Beispiel Petersilie, Spargel, da wissen wir, dass wir dann ganz schnell auf Toilette müssen, Kresse, Sellerie, Birnen, Erdbeeren, Johannisbeeren oder auch Löwenzahn. Der ist nicht nur für die Leber gut, sondern auch für die Nieren. Und ja, wichtig ist eben viel trinken. Also das ist auch Gift für die Nieren, wenn ich am Tag praktisch nur 1-2 Gläserchen trinke, weil die dann, das ist einfach wie eine Verdickung sozusagen der Toxine, der ganzen Giftstoffe in der Niere.
Gibt es sonst noch spezielle naturheilkundliche Verfahren, wenn ich Nierenprobleme habe? Wie würden Sie da denn naturheilkundlich erstmal rangehen? Ich meine, ich hätte dann in Ihrem wunderbaren Buch auch sowas wie Nierenwickel gelesen.
Genau, ich liebe ja die Wickel, vor allen Dingen auch mit Ingwer. Das sind sehr stark wärmende Wickel, die die Durchblutung an der Stelle anregen, dass der Körper sich selber wieder heilen kann. Und so ein Ingwerwickel, das ist mit Ingwerpulver schnell gemacht, entweder mit warmem Öl oder Wasser und dann in so ein Küchentuch einschlagen, auf die Stelle legen, am besten noch eine Wärmflasche drauf, dann nachruhen. Ingwer kann man auch innerlich verwenden, indem man den trinkt in heißem Wasser, also eine Teekanne hinstellen mit einfach Ingwerstücken geschnitten, heißes Wasser drauf. Was wir vielleicht vergessen haben, Salz reduzieren, aufpassen. Viel Eiweiß ist schwierig für die Nieren. Also Leute, die viel Eiweißpulver zu sich nehmen, auch für Fitness, aus Fitnessgründen, das ist echt kritisch. Muss da ein bisschen aufpassen, zumindest wenn die Nieren schon mal Schlagseite haben. Und Kaliumphosphat in Wurstwaren, Getränke wie Cola oder sowas, das ist eigentlich Nierengift, kann man sagen. Und grundsätzlich, um das leicht zu machen, wenig Zucker, wenig Salz. Das ist das, was den Nieren gut tut, sozusagen. Und dann gibt es diese Medikamente, die wir für die für die Blasenentzündung genannt haben. Die Medikamente, also Meerrettich, Kapuziner, Kresse, diese scharfen Gewürze, diese Senföle und dann aber auch Liebstöckel, Goldrutenkraut und sowas. Das sind auch Sachen, die gleichzeitig wieder die Bakterienzahl in den Nieren verringern. Und sozusagen die Durchblutung anregen. Ja, ich bin aber der Meinung, wer wirklich dann eine Nierenschwäche hat, das ist wichtig, dann mit einem naturheilkundlichen Arzt oder Ärztin das zu besprechen, wie man da vorgeht. Ja. Da würde ich dann alleine nicht mehr rumdoktern, sondern sagen, okay, das muss streng überwacht werden. Und dann wird man aber auch sehen, wenn man das naturheilkundlich angeht, also zum Beispiel auch mit Akupunktur, Neuraltherapie, oder einer ayurvedischen Medizin, dass dann die Nierenwerte sich verbessern und oft auch noch die Leberwerte und alles andere mit. Das ist eigentlich ein sehr schöner Prozess.
Ja, ich würde mal sagen, das ist ein ganzes Arsenal an naturheilkundlichen Verfahren und Mitteln, die Sie uns da anbieten. Und wie gesagt, ich habe es gerade schon erwähnt, schlagen Sie gerne nach. Die bessere Medizin für Frauen heißt Ihr Buch. Da beschreiben Sie die Verfahren auch alle nochmal ganz genau, weil das sind so viele Informationen. Ich glaube, das können unsere geneigten ZuhörerInnen jetzt gar nicht alles abspeichern. Müssen sie auch nicht.
Nee, genau. Und was ich nochmal total interessant finde und frappierend auch, bei der Nierenspende, was würden Sie da denken? Wie viele sind da Frauen, die Nieren spenden? Und wie viele sind Männer?
Das ist wirklich schwierig. Gefühlt würde ich sagen...
Nö, ist nicht schwierig, sind nämlich wir Frauen.
Ja, ich wollte schon wieder nicht sagen, wir Frauen, weil das klingt schon wieder so, als seien wir die moralisch besseren Wesen.
70% aller Lebensspender sind Frauen, aber nur 30% der Empfänger sind Frauen. Also wir spenden Nieren viel häufiger für unsere Männer, Söhne etc., als die das andersrum tun. Da sind wir wieder beim Thema Sozialverhalten und das finde ich total faszinierend. Auch das steht natürlich in der besseren Medizin für Frauen.
Aber um die Männer so ein bisschen Ehrenrettung zu betreiben, da ist dann ja unser Bundespräsident Steinmeier ziemlich herausragend, der ja seiner eigenen Frau eine Niere gespendet hat, wie wir aus der Presse wissen.
Ja, aber ist das nicht wieder interessant? Also ich finde das toll, ja, wenn die Männer das tun, aber 70% sind es eben die Frauen, die die Niere spenden und nur 30% nehmen sie in Anspruch. Finde ich schon faszinierend.
Das lassen wir einfach mal so unkommentiert stehen. Ja, also was ich jetzt in dieser Ausgabe wieder gelernt habe, und das finde ich klasse, wir können uns sehr gut erstmal, oder nicht nur erstmal, sondern manchmal ist das Mittel der Wahl mit tollen naturheilkundlichen Verfahren helfen. Gerade beim Thema Blase und Nieren, erstmal muss das Zeug rausgeschwemmt werden. Die Bakterien müssen raus. Ja, und es gibt einiges, was wir auch zur Vorbeugung tun können. Und da ist, wie Sie eben auch schon erwähnt haben, die Ernährung auch wieder ganz zentral.
Genau, aber was wir vielleicht nicht so ganz klar gesagt haben, alle Lauchgewächse, also Knoblauch, Zwiebeln etc., das sind quasi wie natürliche Antibiotika, genauso wie der Meerrettich, davon mehr essen.
Und auch wenn man danach ein bisschen riecht. Also ich würde sagen, wir sind dem Thema sehr gut gerecht geworden, wo wir an dieser Stelle auch gerne nochmal darauf hinweisen, Sie selber haben auch einen Podcast, gibt's da nicht was Natürliches? Und da werden Sie vermutlich, nehme ich mal an, auch das Thema Blase und Nieren auch mal streifen, oder?
Genau, gibt's da nicht auch was Natürliches, Frau Dr. Rubin? Finde ich so lustig, den Titel, da sitze ich mit der Sina Peschke und wir besprechen eben auch jetzt ganz neu das Thema Blasenentzündungen, Blasen-Nieren-Probleme und eben alle möglichen naturheilkundlichen Mittel, was man da sozusagen alles nehmen kann, auch aus Australien, auch was Homöopathisches etc.
Ja, ich freue mich, dass wir mit Ihnen da so eine engagierte Mitstreiterin haben und bedanke mich für diese zweite Folge zum Thema Frauengesundheit.
Ja, ich mich auch.
Ja, auch diese zweite Folge zeigt mir, wie wichtig hier unsere kleine Podcast-Reihe zum Thema Frauengesundheit ist. Interessant fand ich auch die Erkenntnis, dass speziell bei Blasenproblemen, mit denen ja besonders häufig wir Frauen zu kämpfen haben, zuallererst naturmedizinische Mittel angezeigt sind. Wir vom Reformhaus, eurem Fachgeschäft für ganzheitliche Gesundheit, unterstützen euch, liebe Frauen, in allen Lebenslagen und in jedem Alter eben genau damit. Natürliche Heilmittel für ein gesundes, vitales Leben. Und bei uns bekommt ihr natürlich auch die empfohlenen Naturarzneimittel, die speziell bei Blasen- und Nierenproblemen helfen oder vorbeugen. Lasst euch gerne beraten von unserem gut ausgebildeten Fachpersonal in eurem Reformhaus in der Nähe oder schaut euch um auf unserer Seite reformhaus.de oder auf unserem Instagram-Account. Aber vor allem bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Hier im Reformhaus-Podcast, dem Podcast zum Wohlfühlen.